Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Heute endlich mal wieder in unserer allseits beliebten Dreierkonstellation. Ich bin hier mit dem lieben Jochen. Hallo Jochen.
Hallo.
Und mit dem wundervollen Merlotter Frederik Haas. Hallo Freddy.
Servus. direkt mit den standardmäßigsten Intro, das möglich ist.
Aber der Grund ist, dass die heutige Folge ein bisschen was ist, was wir endlich mal nachholen, was uns schon oft angetragen wurde. Und zwar wurden wir schon oft gefragt, mach doch mal was zu bisschen so Grundlagen des Deckbaus. Und wir dachten immer so, Grundlagen des Deckbaus, das findet man doch eigentlich irgendwie gefühlt in jedem Podcast an jeder Straßenecke. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, alt genug als Podcast, dass es gut ist, mal so eine kleine Folge zu machen, so ein One-Stop-Shop, mit dem man starten kann in unsere, ja, alles, was wir so zum Deckbau zu sagen haben. Wir werden ein bisschen auf andere Folgen verweisen heute, die wir dazu schon gemacht haben. Aber so hier seid ihr richtig, wenn ihr euch überlegt, wo fange ich an und wie gehe ich vor, wenn ich von null auf ein neues Commander-Deck bauen möchte und nicht sehr, sehr viel Erfahrung habe damit. Darüber reden wir heute. Ja.
Und wir haben natürlich auch schon ein paar Folgen zu Deckbau gemacht, die dritte zum Beispiel. Und das sind ein bisschen fortgeschrittenere Ideen, aber selbst die haben sich in gewisser Weise schon ein bisschen geändert. Und ich glaube, ich muss mir kurz mal schnell lauter stellen. Und natürlich ändert sich halt alle Formate. Es gibt tausende Guides, aber nicht alle sind up to date. Also hilft es auch immer mal wieder neu zu erfrischen.
Ja, und außerdem ist es ja auch so, wir haben ja beispielsweise so verrückte Quadratschädel wie den lieben Jochen bei uns, die vielleicht das ein oder andere eher quirligere zum Deckbau zu sagen haben. Und so gesehen war es eh nur eine Frage der Zeit, bis das mal in einen Deckbau 101-Guide verwurstet wird. Jochen, was sagst du zu dieser Charakterisierung?
Also erstmal ist mein Kopf eher rund als quadratisch. Das ist durchaus manchmal ein ästhetisches Problem. Und auf der anderen Seite hat, glaube ich, noch nie jemand das Adjektiv quirlig benutzt für meine seltsamen Decks. Also ja, schöne Premiere.
Es gibt immer ein erstes Mal.
Ja. Ja. Ist nicht Professor Quirrell der aus Harry Potter, der im ersten
Level? Der erste mit dem Turban Quirrell, ja, genau.
Genau.
Ich habe aber keinen Turban auf und auch keinen Spoiler. Das Buch ist ungefähr 1080 Jahre alt, Gesicht im Hinterkopf.
Ja. Und kommen wir doch direkt mal einfach zum Krux der ganzen Folge, zum Krux der Frage. So, welche Rolle spielt denn eigentlich der Commander beim Deckbau als allererstes? Und Jochen, ich lass dich mal direkt anfangen. Was spielt bei dir, der Commander, die Rolle?
Ich kenne
Karten. Ich kann kein Deutsch.
Vielleicht noch mal ganz kurz. Wir werfen die Leute ja sehr gerne mal in Medias Res, aber wir kontextualisieren das jetzt vielleicht doch noch ganz kurz. Von uns kriegt ihr hier heute eben, wie gesagt, so ein bisschen so ein kleines Kochrezept, wie wir vorgehen, wenn wir Decks bauen. Also wirklich jetzt nicht nur, wie viele Länder benutzen wir, wie viele Removal Spells benutzen wir, sondern eher so, wo fangen wir an? Wie kommt unsere erste Idee? Und wie gehen wir von dieser Idee dann zu den finalen 100 Karten? Und was passiert, wenn wir die ersten 100 Karten uns einmal darauf festgeschossen haben? Wie testen wir das dann? Also von diesen ersten 100 Karten, die allererste Liste, die man hat, zumindest bei uns ist das häufig so, ist eher selten die Liste, mit der man dann tatsächlich auch auftaucht zum ersten Spiel mit den Freunden, zum ersten Spiel mit der Playgroup, sondern es gibt einen kleinen Tuning-Prozess und das wollen wir heute alles so ein bisschen verorten. Und das Augenmerk, das wir dabei so ein bisschen legen wollen, also damit die Folge vielleicht auch was Interessantes ist für die Leute, die das ein oder andere EDH-Deck schon gebaut haben, auch ihr könnt gerne weiter zuhören und müsst nicht ausschalten, weil ihr denkt, es ist alles nur alte, olle Kamellen. Das Hauptaugenmerk, das wir heute so ein bisschen legen wollen, ist auf die Frage, welche Rolle soll der Commander am Ende für die Strategie des Decks spielen? Und da werden wir über verschiedene Sachen reden. Und oft ist das eben genau der Anfangspunkt. Also der Anfangspunkt für eine neue Deckidee für uns ist ja sehr häufig, dass wir beispielsweise eine Karte sehen, eine Legende, und uns überlegen, ach cool, da fällt mir ein witziges Deck ein, genau mit dieser Legende. Es ist nicht immer so. Es kann auch sein, dass man erst die Strategie hat. Auch dazu in unserer Folge 3 reden wir sehr ausführlich über dieses Thema. Stellt euch vor, ihr seht eine neue Karte. Es ist Spoiler-Season, zurzeit ja wieder Innistrad. Und irgendeine Legende findet ihr cool. Diese neue Schnecke da, die allen diese Counter gibt.
Jetzt und dann gehst du schon wieder zu weit in die Zukunft. Stopp.
Jochen, was machst du dann in so einer Situation?
Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich habe sogar aktuell ein Deck so gebaut und ein Deck auf eben die zweite Möglichkeit. Zum einen natürlich, wie du gesagt hast, wenn man jetzt irgendeine Karte sieht, wie bei mir jetzt bei Modern Horizons 2, der General Ferrous Rokirik, und man denkt, okay, das ist jetzt die Boros-Legende meiner Träume, dann kann man schauen, was macht die Karte, in dem Fall belohnt die dich für Multicolored Spells, dann baust du dein Deck in diese Richtung. Hast natürlich schon mal die Farben festgelegt, wie gesagt, jetzt in diesem Beispiel Boros. Wenn man den anderen Weg geht und zum Beispiel, das hattest du ja auch kurz angerissen, ich habe mir vor kurzem gedacht, ich habe so viele von den Persistent Petitioners, weil ich die einfach witzig finde. Das sind so kleine Human Advisors vom Azorius-Senat und die kann man entweder einzeln tappen, um wenig zu millen, oder zu viert tappen, um sehr, sehr viel zu millen. Also deren Mechanik ist im Grunde die Nerven Gegner zu Tode mit ihrem elenden Bittstellen.
Und sie sind wie Relentless Rats, also man kann unendlich viele von
dem Deck haben. Genau, in meinem Fall sind 25 davon drin, glaube ich, oder so, 24. Ist aber egal, ich wollte dann halt was mit dem Azorius-Senat machen, aber ich wollte, dann ist natürlich, die Farben sind dann schon relativ klar auch wieder, weil Azorius-Senat ist halt blau und weiß. Ich hatte aber nicht direkt einen guten Commander dafür. Und in dem Fall hätte ich jetzt einfach irgendeinen genommen, der halt diese Farben hat. Also das hätte mich da nicht so sehr gestört. Man kann natürlich auch da dann sagen, okay, ich bleibe im Flavor, ich nehme den Grand Arbiter Augustine the Fourth oder sowas. Ich habe jetzt Hesperia genommen, also die Hesperia, die einen Karten ziehen lässt, wenn man angegriffen wird. Das ist zum einen ein ganz nützlicher Effekt, das Ding ist relativ groß und es hat halt meine Farben, aber da war ich jetzt relativ, also das passiert mir nicht so häufig, war ich relativ leidenschaftslos, was den Commander angeht. So, ich wollte nur die Möglichkeit haben, das, was ich mir ausgemalt habe, in dieses Deck reinzuschießen, und dazu brauche ich halt einen Commander, der das kann.
Und bevor wir jetzt hier ein bisschen herumspringen, wollen wir jetzt erstmal sagen, die erste Frage ist quasi oftmals, was soll der Commander sein? Die zwei Deckbauarten, die es dafür gibt, Herangehensweisen sind halt ein Commander erst auswählen oder das Thema erst auswählen, und im Zweifelsfall halt ein Precon-Upgrade. Ich zeige jetzt hier mal kurz Alibu. Das ist aus dem Precon geupgradet worden. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die aber auch sehr in diesen Commander auswählen und drumherum bauen fällt. Denn die erste Methode, man sieht eine Karte, es ist der Commander, ich möchte diesen Commander. Das gibt mir schon von vornherein einen Framework, ein limitierender Faktor. Ich weiß bereits, welche Farben nehme ich. Auf den Commander stehen meistens wegweisende Dinge. Manchmal sind wir halt auch nicht zu sehr, wenn es zu wegweisend ist, dass man eigentlich gar nicht abweichen kann. Und oft ist es schwieriger, für ein Thema einen Commander zu finden, weil man sich diese Limitierungen erstmal selbst setzen muss.
Was macht ihr häufiger? Habt ihr eher, ist euer Normalfall eher, dass ihr einen Commander seht und dann um diesen Commander ein Deck baut und dann sehr, sehr klar auch guckt, was sind die mechanischen Synergien konkret mit dieser Karte? Oder ist es bei euch eher so, dass ihr eine witzige Deckidee habt und dann guckt, was könnte eine passende Legende sein, die dieses Deck anführen kann?
Ich glaube, das ist so 70-30 bei mir. Also in 70% der Fälle sehe ich den Commander, möchte ein Deck drum bauen, vielleicht auch mit einer kleinen Geschichte. Das besprechen wir später vielleicht dann noch. Mal sehen. Wir haben ja auch schon eine Folge gehabt zu Themed Decks. Also entweder das. Das ist halt die überwiegende Mehrzahl meiner Decks. Und dann gibt es aber tatsächlich so die 30% eher pragmatische Decks, wo ich mir zum Beispiel denke, okay, wenn ich jetzt Voltron Enchantress spielen will, dann nehme ich die Hexproof Sigarda, die nicht weggeopfert werden kann. Und die hat gleichzeitig auch noch relativ gute Farben für Enchantress. Das passiert aber wesentlich seltener bei mir, als dass ich mich in eine Commander-Karte verliebe oder in eine legendäre Kreatur verliebe und dann sage, mit der will ich was bauen.
Ich würde auch vermuten, dass das tendenziell, dass es was allgemein der gängigere Modus ist, dass die allermeisten Leute im Normalfall eher von der Commander-Karte ausgehen und um diese Karte dann sich ein Deck herumrankt. Wie ist das bei dir, Freddy?
Da ich gerne ein bisschen komische Decks baue, ein bisschen in die Weite gehe, nehme ich oft einen Commander, ich evaluiere den aber anders. Und ich möchte jetzt mal als einer der vermeintlich streamlinigsten Kandidaten von irgendeinem Commander-Deck nehmen. Und das wäre jetzt hier der Schnatterzahn, der Chatterfang, als Deck. Und der ist nämlich sehr interessant, weil der nämlich in die Theorie von mir eingeht. Und zwar, wie kann man den Commander anschauen? Kurz für alle, Schnatterzahn, Eichhörnchen-General, ist eine 3-3 legendäre Kreatur für 2 und ein Grün. Hat Waldtarnung, falls ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt werden würden, werden stattdessen diese Spielsteine plus entsprechend viele 1-1 grüne Eichhörnchen-Kreaturen-Spielsteine erzeugt. Und dann für ein Schwarz, opfere x Eichhörnchen, eine Kreatur deiner Wahl erhält plus x minus x bis zum Ende des Zuges. Das allererste, nach was man das anschauen könnte, ist, da kommt Eichhörnchen sehr oft vor. Also wäre natürlich die Idee, hey, lass Eichhörnchen Tribal gehen. Und das ist, was ich sagen würde, es ist Commander als Paket, als Kartenpaket. Mein Commander bringt quasi in den Tribal diese Synergien mit rein und ich möchte um Eichhörnchen bauen. Das zweite an der Karte ist, die Karte kreiert Spielsteine. Und die Spielsteine sind jetzt keine ganzen Karten, aber genug Spielsteine werden quasi zu Karten. 2-1-1 Tokens sind ein Raise the Alarm, dumm gesagt. Und das kann eine Art von Kartenvorteil geben. Also wäre das in dem Fall der Commander als Kartenvorteil. Und das letzte wäre eben Commander als Wincon. Ist eine Möglichkeit mit denen, denn es gibt eine Infinite Wincon, die in CEDH gespielt wird mit Chatterfang. Aber davon habe ich nicht im Deck. Aber es ist eine Möglichkeit.
Also Wincon in dem Fall meinst du schon sehr, sehr narrow. Also weil theoretisch wäre ja in der ersten Variante könnte man ja auch argumentieren, es ist Teil der Wincon. Aber du meinst wirklich quasi,
genau.
Die Karte ist
integral
entweder
für
Teil
die
von einer Combo oder eigentlich nur Combo. Oder meinst du, oder kann man
oder
Wincon
auch,
in dem Fall
Voltron
auch anders definieren?
Oder
ah ja, sowas, okay, Voltron. So,
ja,
okay,
also wirklich, die Karte ist integral zum Gewinnen. Und das Interessante, warum ich es gebaut habe, ist, ich könnte jetzt halt natürlich die schnelle Route gehen für die Eichhörnchen, was relativ vor ist. Es ist aber ein Control-Deck bei mir. Ein Artefakt-Control-Deck, mit dem ich Artefakt-Token mache. Und was ich nämlich am meisten mag, ist es, solche Commander zu finden und dann komische Interaktion. Für mich ist dieser Chatterfang hauptsächlich eine Art von Card Advantage, weil er mir die Token macht, die ich dann opfer, um gegnerische Kreaturen zu zerstören. Und dann sind in den Deck Karten wie Chivil, die davon profitieren, dass ich Kreaturen zerstöre. Oder auch um Indestructible rumkomme und so. Und ich schaue mir gerne einen Commander an und denke mir, welches Plus 1 kann ich machen? Also quasi, was für eine einzigartige Note kann ich dir geben, wo eben nicht offensichtlich ist?
Das ist tatsächlich auch oft so ein bisschen die Richtung, in die ich ganz gerne gehe. Ich habe eben auch Spaß daran, vielleicht einmal um die Ecke zu denken und sich zu überlegen, was könnte eine interessante Synergie sein, die mit dieser Karte irgendwie lustig ist oder Sinn macht, aber vielleicht irgendwie jetzt nicht den allerersten Gedanken, der mir jetzt zu dieser Karte kommt. Sehr häufig ist es bei mir tatsächlich aber dann doch so, dass ich den Commander meistens erst in einem zweiten Schritt auswähle. Das ist sehr, sehr oft schon passiert. Sondern dass ich zuerst eben die Deckidee habe, dass ich weiß, ich möchte ein bestimmtes Theme in einer bestimmten Farbe machen, die vielleicht nicht irgendwie sehr häufig miteinander gespielt werden. Also auch das ist was ich schon in unserer Folge 3, glaube ich, damals so ein bisschen drüber geredet habe. Und dann eben gucke, wie der Commander dazu passen könnte oder welcher Commander dazu passen könnte. Ich finde diese Aufzählung von dir sehr, sehr schön, Freddy, weil sie halt auch ganz gut verdeutlicht, dass ein Commander für ein Deck eine ganz unterschiedliche Funktion haben kann. Ich glaube, das ist auch was, wo wir noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen werden später. Aber wenn wir jetzt quasi uns vorstellen, also wir eben unsere imaginäre Idee, wir sitzen da, wir sehen eine Karte, wir wollen ein Deck drum bauen, wir haben uns jetzt eben überlegt, also wir können ja bei diesem Beispiel mit dem Chatterfang einfach mal bleiben. Irgendwie will ich da ein Deck drum bauen und dann ist quasi der nächste Schritt, da sind wir jetzt schon mittendrin, was für eine Art von Deck soll das sein, welche Rolle spielt der Commander und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir wollen wirklich vielleicht einfach das Eichhörnchen-Deck mit dem bauen. Was wäre der nächste Schritt? Was würdest du machen in dem Moment, Jochen, wenn du sagst Chatterfang, Eichhörnchen-Deck, was kommt dann?
Nee, das Einfachste ist halt, also was heißt das Einfachste? Das Erste ist ja im Grunde, dass man, wenn man nicht die Karten schon dazu da hat, was in den seltensten Fällen so ist, muss man halt ein bisschen recherchieren. Das heißt, gerade bei so engen Dingen wie Tribals ist es halt einfach. Da gehst einfach auf Scryfall, gibst eben als den Kartentyp Skrill ein und dann auch die Farben, die du brauchst, und dann kriegst du ja alle Skrill. Das wären jetzt in dem Fall, ist es wahrscheinlich eine überschaubare Anzahl von Eichhörnchen. Wenn du zum Beispiel 11 eingibst, dann hast du wahrscheinlich 5 bis 6 Eintragseiten und weißt, die können niemals alle in dieses Deck. Das sind aber auch nicht alle gut. Wird aber auch bei den Eichhörnchen der Fall sein. Aber erstmal so diese Liste durchgehen, gerade bei Tribals, und schauen, okay, ist jetzt zum Beispiel, ist mir für mein Eichhörnchen-Deck, weil es nur wenige gibt, ist es mir dann wert, dass ich ein stinknormales 1-2 irgendwas Eichhörnchen für 2 Mana drin habe, das sonst gar nichts kann. Oder sage ich, also gut, das könnte ich jetzt auch, das schiebe ich mal nach hinten, da gibt es vielleicht welche, die wirklich was können. Da muss man dann halt erstmal, also der erste Schritt ist, die komplette Liste sich holen, dann schon einmal drüber schauen, wie weit man in das Thema reingehen will. Also wie sehr man sich committen will. Weil man kann theoretisch gesehen ja auch dann Shapeshifter dazu nehmen oder sowas. Das wäre dann Schritt 2.
Genau, also da sind wir wieder bei dieser Frage auch, die sich irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen stellt, aber die stellt sich vor allem am Anfang vom Deckbauprozess. Was für eine Art von Deck soll es denn am Ende werden? Ja, was ist so ein bisschen das Powerlevel vielleicht auch, das man anstrebt? Wenn es jetzt das allererste Deck ist, das man tatsächlich selber in Commander baut, ist das vielleicht nicht die primäre Frage, weil meistens passt sich das dann auch vielleicht ein bisschen an die eigene Erfahrung an, und wenn man eben vielleicht frisch ins Format kommt oder frisch ins Spiel gekommen ist, wird man vielleicht nicht gleich mit dem Überpower-Level anfangen, sondern eher so, sag ich mal, sich in diesem Precon-Power-Level bewegen. Angenommen, ist es das erste Deck, das man baut, nachdem man schon 1-2 Mal mit Precons gespielt hat oder so. Diese Sachen stellen sich so ein bisschen am Anfang, und da einhergehend ist eben auch die Frage so, passt da jetzt dieses Skrill rein, dieses Eichhörnchen, weil es einfach witzig ist und on theme ist oder eine schöne Artwork hat, oder muss es ein bisschen mehr leisten? Braucht es nochmal einen extra Effekt? Muss es vielleicht noch ein weiteres Theme bedienen?
Ja, und wie das mit diesen Themes irgendwie funktioniert, weil auch wenn man von sowas Groben wie Eichhörnchen anfängt, wenn man da nachschaut, weil oftmals würde ich sogar nicht mal sagen, die Kreaturentypen suchen, sondern ob es in der sogenannten Typeline vorkommt. Das heißt, wenn man auf Scryfall geht, Advanced Search, Text Search, nach Squirrel sucht, dann wird einem zum Beispiel auffallen, dass Karten wie Squirrel Sanctuary und Squirrel Nest existieren und ja. Enchantments. Und gleichzeitig, also ein bisschen auf Trends innerhalb achten. Und gleichzeitig gibt es oft Sacrifice-Boni, die man bekommt irgendwie durch diese Eichhörnchen. Und man ist ja in Schwarz und Grün. Und dann kann man ja merken, hey, ich könnte vielleicht mehr in die Enchantment-Richtung gehen sogar. Vielleicht auf Schnatterzahn steht Waldtarnung drauf. Vielleicht kann ich da dann so eine Art Voltron-Plan mit einbauen. Oder einen Enchantress-Plan. Oder einen Aristocrats Plan. Und noch muss ich mich nicht festlegen, aber wenn ich schon die Idee habe und vielleicht, hey, ich finde jetzt dann trotzdem diese eine Schiene interessant, vielleicht sollte ich die weiterverfolgen und dann mich mal an, was sind denn gute Aristocrats-Karten oder was wäre eine gute Voltron-Karten für diesen Commander als zusätzliches Thema. Weil für Eichhörnchen ist halt das pure Eichhörnchen-Thema ein bisschen zu shallow. Was heißt das auf Deutsch?
Es gibt vielleicht nicht genug her, um 100 Karten damit voll zu machen.
Genau, aber es hat genug Unterthemen, dass eines dieser Unterthemen mich auf diese 100 bringen kann.
Das ist, wenn man das mal vergleicht mit jemandem, der jetzt zum Beispiel in der Uni-Bibliothek sich rumtreibt, wenn man auf Scryfall geht, dann nimmt man sich was raus, was sehr archivarisch ist. Also wo jetzt wirklich einfach, wie du gesagt hast, also entweder, wie ich gesagt habe, einfach nur alle Eichhörnchen aufgelistet werden oder wo halt Eichhörnchen drin vorkommt. Das ist nützlich, wenn man das sich durchschauen will. Das hilft einem jetzt natürlich, also wenn man sehr gut organisiert ist selber, hat man damit kein Problem. Man kann jetzt aber zum Beispiel auch, was auch hilfreich sein kann, auf EDH-Track gehen, weil da findet man dann die Effekte, die man, gerade wenn man neu ist, vielleicht noch nicht alle kennt, und dann kann man einfach mal ein Theme suchen, zum Beispiel Aristocrats. Und dann sieht man relativ gut, okay, was gibt's denn so im Großen und Ganzen für Aristocrats-Karten oder was gibt's bei Sacrifice? Und das sind so die zwei Werkzeuge, die, also EDH-Track benutzt man dann zunehmend weniger, wenn man viele Karten kennt. Also man benutzt es immer noch, aber dann braucht man nicht mehr unbedingt diesen Überblick und kann dann mehr selber in Scryfall abtauchen. Aber generell, ich glaube, man kann sich entscheiden. Wenn man ganz neu ist, ist es vielleicht sogar hilfreicher, wenn man erstmal auf EDH-Track geht.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist eine Frage von so ein bisschen Präferenz, von Erfahrung. Was ich tatsächlich mache, auch heute noch, ist, dass ich so oft das ein bisschen parallel mache. Also ich guck gerne eben in Scryfall. Also einfach nochmal, um das zu sagen, falls ihr das nicht kennt, das ist wirklich die beste Suchmaschine für Magic-Karten, die es gibt. Scryfall.com, also Scry wie die Mechanik, findet ihr ganz einfach im Internet oder wenn ihr das YouTube-Video anguckt, steht das jetzt hier irgendwo. Und da kann man gucken, ob sich Muster ergeben in den Suchergebnissen, die man findet. Also kommt zum Beispiel sehr oft Effekte, wo man Kreaturen opfert, also sogenannte Aristocrats-Effekte, die damit irgendwie synergieren. Man kann aber eben auch auf EDH-REC, also EDHREC, REC wie Recommendation.com gehen und dort sieht man eben, wie andere Leute dieses Deck gebaut haben. Also man kann sich ein bisschen inspirieren lassen. Man kann gucken, was haben Leute, die vielleicht auch ein bisschen erfahrener sind. Also sehr, sehr oft diese Seite crawlt mit so Machine Learning-Algorithmen alle möglichen Deckbau-Online-Portale ab, die es so gibt. Also man kann davon ausgehen, dass die allermeisten Möglichkeiten, wie man einen bestimmten Commander bauen kann, auch ihren Weg ins Internet finden. Viele dann eben auch auf EDH-REC irgendwie eingespeichert werden in diesen Durchschnittswerten, die dann ausgegeben werden. Und da findet man dann spannende, also gerade für den Anfang auch einfach hilfreiche Inspiration, wie andere Leute das gemacht haben. Und die dritte Variante ist natürlich einfach, ihr kommt auf den besten Magic Discord der Erde, nämlich den Commander Compass Discord, und holt euch einfach Hilfe von Leuten und sagt, hey, ich hab Bock, irgendwie mit dieser Karte ein Deck zu bauen, was würdet ihr mir da empfehlen? Und dann kriegt ihr ganz viele gute Tipps, also ein bisschen wie EDH-REC, bloß ohne Machine Learning, sondern mit echten Menschen. Und dasselbe kann man natürlich auch einfach machen mit einer Playgroup, in der man ist. Also das sind so die drei Wege. Ja, man guckt sich komplett selber die Karten zusammen, man guckt ein bisschen, was die gesamte Schwarmintelligenz des Internets hat und man macht ein Brainstorming mit einem guten Freund, einer guten Freundin oder eben mit einem guten Discord-Server.
Und hier möchte ich aber noch ein kurzes Disclaimer sagen, weil auch wenn EDH-REC natürlich verlockend ist, dass man sich ein Deck davon holt, und da möchte ich nochmal kurz auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, zurückverweisen. Man kann Decklisten sehen, man sieht die Top Choices, und ich verwende EDH-REC hauptsächlich, um am Ende nochmal zu checken, ob ich was übertrieben Offensichtliches übersehen habe. Aber bloß von diesen Werten kann ich nicht herausfinden, wie sehen die eigentlich den Commander an? Nach welcher Philosophie ist das Deck gebaut? Ja. Ist die Karte wirklich so gut, oder ist es so gut, weil es überraschend viele Control-Decks gibt mit Shatterfang oder sonstiges?
Genau,
und deswegen würde ich trotzdem sagen, baut euer eigenes Deck und lasst euch von EDH-REC wirklich, weil das bedeutet ja eigentlich Recommendations, die einen Weg geben, ein paar Ideen holen, aber verwendet es nicht als absolute Krücke oder als komplettes Deckbau-Ersatz, sag ich mal.
Ja, genau. Also ein gutes Bild ist da, wenn ich ein Autorennen fahren möchte, dann kann ich natürlich mir einfach irgendeine Karre unterjubeln lassen von Jochen. Vielleicht ist das sogar auch ein super gutes Auto mit einem enorm mächtigen Motor. Ja. Und dann setze ich mich aber hinter das Steuer und drücke aufs Gaspedal und auf einmal fahre ich gegen irgendeine Wand, weil das Ding sich total anders verhält, wie ich denke, weil ich gar keine Ahnung von dem Auto habe, weil ich möglicherweise vielleicht auch noch nicht besonders oft Auto gefahren bin und das läuft gar nicht so gut. Aber wenn ich das Auto mir selber zusammenbaue, wenn ich mich damit befasse, wie funktioniert der Motor, wie verhalten sich die Reifen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, wie viel Gewicht hat das Ding, und dann während dem Zusammenschrauben des Autos damit schon ein paar Runden Test fahre, dann weiß ich viel besser, wie das Auto sich verhält und werde am Ende einfach sicherer und besser vermutlich in diesem Autorennen performen. Und ähnlich ist es halt mit Commander-Decks. Man kann natürlich sich einfach aus dem Internet eine Liste ziehen. Die Frage ist, was einem das am Ende bringt, wenn man sich nicht auch beschäftigt hat mit der Grundanatomie von einem Deck und mit dem Grundgedanken, was die wichtigen Komponenten in dem Deck sind und wie die miteinander interagieren. Und das ist natürlich auch wieder eine Erfahrungsfrage, aber darüber machen wir ja auch heute die Folge, weil da können wir jetzt dann zum Beispiel kurz so ganz grob eingehen auf die einzelnen Komponenten, die so ein Deck hat. Also welche Rolle spielt Removal beispielsweise, welche Rolle spielt Ramp, welche Rolle spielt Card Draw. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir genau sagen, es muss irgendwie so und so viel davon haben und so und so viel da. Wir können ein paar Richtwerte geben. Die Idee ist aber eher so ein bisschen, glaube ich, dass wir dafür appellieren wollen, als neue Person, die frisch mit Magic angefangen hat, sich damit zu befassen, was ist sozusagen die Anatomie von dem Deck, was ist die Alchemie, was steckt dahinter, was möchte ich mit diesem Deck tun?
Ja. Und nur mal nochmal zum Outro zu kommen. Ich bin schon BMW gefahren. Jeder, der mir sagt, BMW ist ein gutes, BMW hat gute Autos, bitte hört auf, mit mir zu reden.
Zum Glück würden wir das nie sagen, weil das ich keine Ahnung von BMW habe. gut. Was sind denn so die Sachen, die dann bei euch in den nächsten Schritten eine Rolle spielen? Ihr habt jetzt ein grobes Theme, ja? Ihr wollt was mit Eichhörnchen machen. Es soll vielleicht ein kleines Aristocrats Element irgendwie noch beinhalten, also es soll sich auch um Opfern drehen. Was ist dann das Nächste? Was sind die Fragen, die dann als Nächstes kommen? So, was muss das Deck natürlich auch alles können?
Ist halt ein bisschen so die Frage. Also wenn man jetzt jemand ist, der zum Beispiel erstmal wenn man erstmal sich das Design überlegt und die Karosserie und dann später sagt, okay, ich weiß ja, wo der Motor hingehört, den kann ich später noch reinsetzen, passt schon, dann kann man ja erstmal bei allem, was irgendwie Schnickschnack, man kann mit dem Schnickschnack anfangen. Also man kann die Karten anschauen, man kann sich zum Beispiel, die man jetzt rausgesucht hat, dann kann man sagen, okay, wie stark möchte ich meine Idee in dem Deck drin haben? Ich habe zum Beispiel oft für mich so eine Faustregel, dass ich mindestens 25 Karten mit meiner Idee habe und meistens so 35, weil man hat ja nur 100 Karten Platz, minus den Commander. Das heißt, da kann man schon mal anfangen zu gucken, okay, wie viel Platz möchte ich der ganzen Sache einräumen? Und dann, wenn man das gemacht hat, kann man dann sogar noch da drin spezifizieren, eben jetzt mal nur davon ausgegangen, dass man jemand ist, der erst die Karosserie baut, wie viele generische Aristocrats-Sachen möchte ich jetzt drin haben und wie viele eichhörnige Sachen. Und dann kann man sich diese Zahl festlegen und dann kann man gucken, denn dann kommt irgendwann der Motor und den wird man brauchen, weil man kann keine Eichhörnchen spielen oder andere Tokens oder Aristocrats oder sonst was, wenn man keine Länder hat und keine Karten zieht und wenn der Gegner einem alles zerschießt, aber man selber nichts zerschießen kann.
Die allermeisten Karten kosten Mana, deswegen musst du Mana in dein Deck packen. Das ist eigentlich jetzt vielleicht nicht so die größte Erleuchtung, die wir den Leuten hier an die Hand geben, aber das gilt ja nicht nur für Mana und nicht nur für Ramp, sondern genauso ist halt die Frage, ich kann mir den ganzen Tag Gedanken machen über die lustigste, originellste Strategie, wenn am Ende des Tages irgendjemand von meinen Mitspielern irgendwelche absurden Kreaturen legt und ich kein Removal habe, um mit denen klarzukommen oder mein Removal einfach nicht funktioniert, weil es zu abgedroschen themey ist. Auch dafür übrigens eine Folgenempfehlung hier, nämlich Folge 44 reden wir über Theme Decks, was das angeht. Dann wird das Deck vielleicht einfach ein bisschen frustrierend werden für mich. Und deswegen ist es wichtig, sich eben im Deckbauprozess auch Gedanken darüber zu machen, wie gut möchte ich auf welche Reaktionen reagieren können.
Ja. Und ich bin da immer jemand, der erstmal gerne ein paar universelle Antworten reinhaut. Die Beast Within der Welt in dem Fall, um halt einmal eine Karte zu haben, die so ein Catch-All ist, die auch kostet halt auch ein bisschen was. Aber das Allerwichtigste ist, wenn ihr euer Themenfokus, euer Deckfokus gefunden habt, überlegt, was kann euch wirklich verlieren. Ihr macht Tokens. Aber ihr könnt bereits gewinnen, weil ihr Aristocrats habt. Ihr müsst nicht unbedingt Ghostly Prison loswerden. Ihr könnt Leute quasi ausburnen. Ihr habt da Möglichkeiten. Aber wenn man in die Aristocrats-Schiene geht, Chatterfang selbst hat eine Kill-Fähigkeit. Aber wenn ihr in die Aristocrats-Schiene geht, wollt ihr wahrscheinlich absolut Friedhofshass handeln können. Und der ist oftmals in Form von Artefakten zur Vertretung. Und deswegen würde ich mir erstmal überlegen, hey, vielleicht muss ich doch ein, zwei mehr Artefakt-Hate-Karten reinpacken, damit mein eigener Friedhof geschützt ist oder die Grounds Heals oder haben wir auch eine ganze Folge gemacht über Friedhofshate und auch wie man dagegen ankämpfen kann. Das ist dann zum Beispiel für mich was besonders wichtig wäre, als allererstes zu machen, dass ich nicht gegen spezielle Karten, die ich wahrscheinlich häufig ansehe, einfach folden muss.
Ja, da kann man ja auch dann wieder gucken, also jetzt sind wir ja schon in dem Bereich, wo man sagt, okay, ich brauche halt ein Removal-Paket. Also ich werde nicht ohne dieses Removal-Paket spielen können. Da kann man immer noch sagen, okay, ich mache halt nicht so viel rein. Es gibt ja Leute, die, also Control-Decks natürlich, die sind darauf angewiesen, dass sie wirklich on-point immer Antworten haben können. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich packe da jetzt nur 10 Removal-Pieces rein. Das ist jetzt nicht unbedingt viel, und da muss man sich dann auch überlegen, gerade wie Freddy gesagt hat, wie viel davon ist denn zum Beispiel Graveyard, also wie viel schützt mich vor Grave-Hate-Artefakten, also wie viel zerstört Artefakte oder exiliert die, wie viel ist gegen Kreaturen, oder zum Beispiel, Grüße gehen raus an den Mark, wie viele Board-Vibes habe ich drin? Die Antwort ist dann immer natürlich alle.
Ja.
Aber genau, man kann halt sagen, okay, ein Board-Vibe ist ja auch ein Removal, das ist halt die härteste Art, irgendwas zu removen. Wenn einem das nichts ausmacht, so be it, muss man dann entscheiden. Wenn man sagt, ich habe nur zwei Creature-Removals drin.
Eben. Das ist eine philosophische Frage. Warum sollte ich etwas auf dem Board removen, wenn ich auch einfach das Board removen kann?
Und zwar da kommt ja auch Erfahrung wieder rein, wenn ihr dann die ersten paar Spiele habt und vielleicht kristallisiert sich dann eine Playgroup raus und ihr spielt sowieso schon mit euren Freunden, dann wisst ihr ja vielleicht schon auch ungefähr, was die gern spielen. Und wenn die jetzt alle natürlich kreaturenbasierte Decks spielen, dann kann man sagen, okay, ich werde jetzt vielleicht, wenn ich einfach am Freitagabend in den Local Game Store gehe, dann habe ich vielleicht ein Problem, aber mit den Leuten bin ich immer auf der sicheren Seite, wenn ich jetzt so meinen hypothetischen 10 Removal-Karten 7 Stück oder 6 nur auf Kreaturen richte. Muss man dann halt sehen.
Ich glaube, das sind alles gute und wichtige Sachen, die wir hier sagen. Aber einfach, um das nochmal klar zu sagen, wenn es jetzt tatsächlich euer allererstes Deck ist, das ihr selber bauen wollt und ihr wirklich noch gar nicht so tief eingestiegen seid, müsst ihr euch auch vielleicht gar nicht von diesen ganzen Gedanken am Anfang direkt verwirren lassen. Und es kann helfen, sich am Anfang für wirklich den allerersten Draft, die allerersten Testrunden, ein ganz grobes Template an die Hand zu nehmen. Und ich weiß, es ist immer ein bisschen so eine Geschmackssache, wie viel man auf diese Templates jetzt gibt. Wir haben bisher eigentlich komplett verzichtet, die jemals, glaube ich, zu erwähnen im Podcast. Wir haben das immer so ein bisschen vermieden. Aber man kann jetzt mal sagen, keine Ahnung, da wird bestimmt wieder irgendjemand im Internet mich jetzt dafür irgendwie kreuzigen oder sowas. Aber so grob 37 Länder circa, ja, plus minus 1-2, je nachdem, was das Deck dann will oder wie es am Ende aussieht. Freddy lacht bereits. Dann grob, was ich so immer anstrebe bei meinen Decks, als wirklich nur so als ganz leichte Faustregel, ist 10 bis 12 Karten, die irgendwie rampen, also entweder Mana Rocks oder mir Länder aus der Bibliothek holen oder sonst irgendwie mir helfen, meine Mana-Quellen besser ans Board zu kriegen. Ungefähr 10 bis 12 Karten, die mir beim Kartenziehen helfen, entweder indem sie selber Karten wirklich Card Draw sind oder eben Impulse Draw oder anderer Card Advantage, also kann auch Graveyard Reanimation sein. Und dann, ja, ungefähr, Jochen, du hast gerade gesagt, glaube ich, 10 Removal Pieces als Guideline. Ich glaube, das ist was, womit man am Anfang mal arbeiten kann. Und da kann man sich dann mit der Erfahrung noch gucken. Soll das mehr Spot Removal sein, mehr Board Wipe, mehr Artifact Removal und auch vielleicht irgendwas, wo man irgendwie zumindest 1-2 Karten gegen Graveyards würden wir immer empfehlen. Auch dazu nochmal unsere Grave Hate Folge. Mhm. Und ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen so die, würde ich sagen, so die allerwichtigsten Grundzutaten von dem Deck, oder? Und den Rest kann man dann gucken, dass man noch die lustige Eichhörnchen-Idee drin hat. Und das Wichtige ist, dass man nicht vergessen darf, die Removal-Pieces können ja gleichzeitig auch die Eichhörnchen-Theme-Karten sein. Das ja. Oft deckt ja. Das ja, deckt ja eine Karte verschiedene dieser Slots ab.
Genau. Und das Gute bei Removal ist, wenn man sich nicht sicher ist, gilt die Rule of Two. 2 Universal, 2 Artifact Enchantment, 2 Graveyard Hate, 2 Kreaturen und 2 Board Wipes.
Aber die Rule of Two nicht bei den Sith, dass es immer nur einen Meister und einen Hühler geben kann?
Aber es geht ja auch um Zerstörung, das passt doch eigentlich ganz gut.
Ja, du siehst, da hast es. Wieso bringt heute jeder Star Wars auf? Verdammt.
Das ist nicht mal May the Fourth.
Ja, nee, aber es ist halt im Zweifelsfall die Rule of Two und was Ramp und Mana angeht, weil ich gelacht habe, ich bin meistens einer, der weniger Länder spielt und mehr auf mehr Rocks spielt, mehr Mana-Dorks. Und oft ist es Ich schaue oft lieber auf Mana Sources, das geht auch. Man muss sich aber da klar sein, dass man dann auch ein bisschen anfälliger wird gegen, wenn man halt noch, wenn genau. man in neue Dinge kommt. Da muss man schon ein bisschen.
Also das ist halt auch einfach, genau, persönliche Präferenz, Erfahrung. Da könnt ihr wirklich einfach gucken, wie euer Gefühl sich entwickelt. Das war jetzt auch überhaupt nur gemeint als so ganz grobes Template für den Anfang, ja. wenn ihr wirklich überhaupt keine Idee habt. Aber ich glaube, das sind dann Sachen, möglicherweise müssen wir die gar nicht mehr sagen, weil alle Leute, die sich überhaupt so lang diesen Podcast angehört haben, haben sich vielleicht schon genug mit Commander beschäftigt, dass ihnen bewusst ist, dass man nicht nur 15 Länder spielt.
Ein wichtiger Tipp aber, den ich hier noch geben möchte, für sowas wie Chatterfang, ist es einfach mal die CMC anzuschauen, weil Commander CMC mattert. Ich werde...
Mana Value, Freddy heißt das mittlerweile.
Mana Value matters. Und zwar, wenn der Commander hier 3 ist, und ich den früh ausspielen möchte als Teil meiner Strategie, dann möchte ich keinen 3-Mana-Ramp haben, weil der mir nämlich in meinen eigenen Commander eingreift, in der Runde, wo ich ihn spielen möchte. Da möchte ich lieber 2-1 haben. Wenn ich aber einen teuren Commander, einen 5-Mana-Commander habe, dann kann ich auch gerne sowas wie Reliquary-Amulett nehmen oder ein sehr gutes 3-Mana-Ramp-Piece, Cultivates und sonstiges, wenn mein Commander ein bisschen mehr kostet. Und ich finde, es ist wirklich ein großer Unterschied, den CMC vom Commander anzuschauen und danach machen, weil du möchtest oft nicht, dass sich zu viele Dinge in diesen Slot schneiden, weil das ist die Karte, mit der du immer rechnen kannst.
Das ist jetzt übrigens auch ein weiterer guter Punkt, weil den du da aufbringst, wo ich einhaken würde, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade in unserem imaginären Deck bei uns befinden, kann man sich wieder fragen, wie stark soll sich mein Deck an den Commander, an der Commander-Karte ausrichten? Ja, das eine ist natürlich, dass man sagt, man guckt auf die, im Zug 3 will ich halt meinen Chatterfang spielen und nicht meinen Mana Rock für 3 Mana. Eine andere Sache wäre natürlich auch zu sagen, manche Karten, die besonders cool synergieren wirklich mit dem Commander selber, packe ich deswegen nochmal extra gerne rein, die vielleicht sonst nicht so gut funktionieren würden. Also jetzt mal so ein ganz banales Beispiel wäre, wenn mein Commander Power 4 hat, 4 Stärke, dann wird die Ferocious-Fähigkeit dadurch einfach besser, weil ich halt eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, dass ich, also Ferocious bedeutet Karten, das sind meistens Sorceries, die diese Fähigkeit haben, geben dir einen extra Effekt, wenn du eine Kreatur mit Power 4 oder höher hast oder für jede Kreatur mit Power 4 oder höher. Und wenn du natürlich die schon in der Command Zone liegen hast, wird die Karte einen Ticken besser. Während wenn jetzt eben dein Commander nur Power 3 hat, nur 3 Stärke hat, ist das wieder keine Überlegung. So, und dann kann man da eben wieder an diesen kleinen Rädchen sich überlegen, so habe ich Spaß daran, dass mein Commander wirklich an jeder Ecke und an jeder Ende in meinem Gameplan irgendwie aufpoppt und eine Rolle spielt. Das kann ja sehr, sehr viel Spaß machen. Man kann sich aber auch überlegen, mache ich mich vielleicht verwundbar? Was passiert, wenn Leute meinen Commander mit irgendwie einem ganz fiesen Zauber, der dann sagt, Karten mit Namen XY können nicht mehr gespielt werden oder sowas in der Art, verhindern? Ja, oder jetzt bin ich abgelenkt, weil Freddy, du sagst mir bestimmt gleich, was die Karte sagen soll. Aber quasi, je stärker man sich auf den Commander fokussiert, ist, was ich gerade sagen möchte, umso mehr kann es einem natürlich auch dann in den Arsch beißen, wenn man auf diesen Commander keinen Zugriff mehr hat. Schlicht und einfach, weil der zu oft gestorben ist und dann die Command-Tags so, so teuer geworden ist.
Und es gibt nur, wie ich diese Moldavine Reclamation reingehalten habe. Das ist ein 5-Mana-Enchantment in Golgari. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbst, bekommst du ein Leben und ziehst eine Karte. Und oft hoffe ich, dass auf solche Karten, die sind super gut in meinen großen Plan, wenn mein Commander nicht liegt, und supercharged, wenn mein Commander liegt. Also das ist eine der besten Card-Draw-Engines, die in Chatterfang in jeder einzelnen Variante, egal für welche man geht, einfach die beste Möglichkeit, weil egal wie das Deck aussieht, du wirst immer die volle Value aus der bekommen, einfach weil Chatterfang selbst Karten opfern kann von dir, um dann daraus Card Draw zu machen, echten. Und es gibt's halt auch oft, weil es gibt Commander wie Ineas the Gale Force, der absichtlich Commander vertauscht. Man kann nicht immer damit rechnen, seinen Commander zu haben. Das kann sogar der Gameplan sein von manchen Leuten, und das passiert einfach. Deswegen ist es eben wichtig, dass wenn man sich wirklich zu sehr auf seinen Commander verlässt oder ein Deck baut, das sehr auf seinen Commander aufbaut, dass es entweder, wenn es einen Commander hat, hart gewinnen kann, das wäre zum Beispiel Arcadis, der Strategist, der Tribal Commander, der immer Karten ziehen lässt, wenn Mauern reinkommen und alle Mauern können angreifen und machen 10.000 Schaden.
Nicht zum Verwechseln mit Arcanis, the Omnipotent, der zwar einen ähnlichen Namen hat und auch Karten zieht, aber ansonsten etwas ganz anderes macht.
Arcadis ist halt so, das Deck funktioniert nicht ohne Arcadis und daran wird man nicht viel ändern können. Man kann Redundanzen einbauen, man kann gewinnen ohne, aber wenn Arcadis ausgeschaltet ist, dann ist es halt einfach hart. Bei Chatterfang oder bei solchen Commander, die eben flexibler sein können, kann ich auch mehr in andere Richtungen und mehr in meine 99 auslagern. Und da ist es eben wieder zu wichtig zu evaluieren, was ist die Rolle von meinem Commander? Ist der Teil meiner Wincon?
Und was dann natürlich wieder passiert ist, dass das auf eine andere Art sich wieder zurückkoppelt auf das Deck, was ich für Karten spiele, weil wenn der Commander eine sehr zentrale Rolle einnimmt, dann werde ich vielleicht mehr Lightning Greaves und Swiftfoot Boots und andere Ausrüstungen, die dem Hexproof geben oder Indestructible und Möglichkeiten spielen, meinen Commander zu schützen, weil ich halt unbedingt darauf angewiesen bin, dass ich Zugriff auf diese Karte habe und sie nicht ständig weggeschossen wird. Gleichzeitig kann ich davon ausgehen, dass meine Gegnerinnen und Gegner bemerken, dass diese Karte, dass mein Commander super zentral für meinen Gameplan ist und besonders gerne den abschießen. Das heißt, ich habe einen zusätzlichen Grund, den mehr zu beschützen, weil ich davon ausgehen kann, dass er mehr Removal anzieht als irgendein Deck, wo klar ist, dass der Commander einfach nur für die Farben da ist und nur ab und zu verlegenheitsmäßig mal gespielt wird.
Da übrigens kleiner Tipp, auch ist auch so eine Erfahrungssache, die kommt dann, wenn man ein paar Mal gespielt hat, vielleicht auch eher, wie jetzt vorhin schon mal erwähnt, in der gleichen Playgroup. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn man ein großer Fan ist von so schrecklichen Phyrexianern wie Carrick, und wird man schnell feststellen, okay, der wird mir halt zerstört, weil was ist, wenn ich mit Leben bezahlen muss und mein Commander die ganze Zeit stirbt, dann kann ich irgendwann nicht mehr bezahlen. Also man kann, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man den Carrick-Spieler behindern kann. Da kann man natürlich, wie Fritz gesagt hat, anfangen, Schutzlinie um Schutzlinie um Schutzlinie einzuziehen, aber dann wird man irgendwann ein Deck haben, das nur noch den Commander beschützt und da passiert auch nichts mehr. Also man muss so ein bisschen, manchmal muss man einfach dann nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, also ich habe mich jetzt gegen 85% aller Gefahren abgesichert. Es mag sein, dass das mal trotzdem nicht funktioniert. Aber es ist immer noch ein Vierspielerspiel, also man wird da nicht zu 100% gewinnen. Ja. Da muss man dann einfach vielleicht auch nicht sofort das Deck in die Ecke werfen, sondern sehen, okay, eigentlich funktioniert es ziemlich gut. Wenn ich habe alles richtig gemacht jetzt erstmal und es macht mir vor allem Spaß, das war halt jetzt Pech. Das darf man nicht unterschätzen.
Glück ist im Krieg. Das ist jetzt genau beim nächsten Thema. Man muss Kompromisse machen. Man wird einfach nie auf alle möglichen Situationen, die jemals kommen können, reagieren. Und man wird auch nie jeden Aspekt, den man wirklich drin haben möchte, beim allerersten Mal, wenn man sich über das Deck Gedanken macht, richtig drin haben mit den richtigen Anzahl an Karten. Sondern was eher passiert, allermeistens, und ich glaube, bei euch ist das auch so, man hat auf einmal eine Liste mit 150 Karten. Und naja, irgendwie muss man auf die 100 Karten kommen. Das heißt, dann kommt das berühmte Cutten. Wie geht ihr da vor?
Okay. Zum Cutten kommen oft Leute zu mir. Und ich frage einfach immer wieder, was macht die Karte wirklich in seinem Best-Case-Szenario und was ist der Worst-Case-Szenario? Und 90% der Karten fliegen ist der Worst-Case-Szenario, die Karte macht nur was, wenn mein Commander liegt. Wenn der Best-Case-Szenario dann nicht ist, borderline so viel Value, dass ich gewinne, dann ist die Karte draußen.
Das ist was Ähnliches, wie ich auch vorgehe. Ich evaluiere meine Decks und auch die einzelnen Karten immer unter dem Gesichtspunkt, klar, es ist schön, wenn die Karte extra cool ist und das Deck extra gut funktioniert, wenn mein Commander liegt. Es sollte aber auch immer alles so ein bisschen funktionieren, wenn der Commander mal nicht da ist, kurzzeitig nicht da ist, dauerhaft nicht da ist. Dann sollte es nicht eine komplett tote Karte sein.
Also so ähnlich ist es bei mir auch. Ich gestehe übrigens, dass in meinen Decks ich immer Card Draw cutte. Und es ärgert mich dann auch immer, aber ich werde es, das ist anscheinend eine Angewohnheit, die ich habe. Und ich kenne sie und ich stelle sie trotzdem nicht ab. Aber ich denke mir immer, ja, das ziehst eh jeden Zug eine Karte, das ist so eine alte Boros-Geschichte. Es muss auch mal reichen, eine Karte zu ziehen. Ja, was ich meistens
Karte Jochen, ist. Du bist manchmal bei Magic, bist du so ein bisschen wie jemand, der nicht in eine ordentliche Altersvorsorge investiert, weil er irgendwie denkt, das wäre irgendwie unanständiges Geldhorten oder sowas in der Art. So aus so einer vermeintlichen guten Anstand machst du nicht was total in Ordnung und decent und Common Sense ist.
Ich weiß ja auch, dass das ein Problem ist. Lustigerweise ist es bei meinen Boros-Decks noch nie ein Problem gewesen, weil da weiß ich ja um die Gefahr und da ist immer genug drin. Also sobald dann Blau bei mir in dem Deck ist, dann sage ich mir, ja, Blau zieht ja anscheinend von alleine Karten, zumindest sagt es meinen Reptilien gehören dann. Und dann kicke ich halt das raus. Aber was man zum Beispiel machen kann, ist, was ich jetzt letztens hatte bei einem Top-Deck. Also ich wollte halt das Top-Deck erschaffen werden. Da habe ich erstmal alles genommen, was Top-Deck bauen kann. Und natürlich hatte ich viel zu viele Karten. Und dann kann ich ja schauen, okay, vielleicht in der wunderbaren Welt des Top-Deck-Engineerings gibt es ja Sachen, die machen mir zwei Topter oder die machen mir nur einen oder die machen mir vielleicht nur, wenn was anderes passiert, einen Topter. Und dann kann ich ja von hinten anfangen, das wegzustreichen. Dann kann ich zum Beispiel mal Karten rausnehmen, die sagen, immer wenn du einen Zauberspruch mit Mana-Value 4 sprichst, kriegst du einen Topter. Okay, ist mir zu schwach. Weg damit. Dann kann ich weitergehen, kann sagen, okay, ich behalte von denen, die nur einen Topter produzieren, zum Beispiel behalte ich nur den, der gleichzeitig Topter einen Haste gibt. Und dann kann man, wenn man zum Beispiel noch ein Subtheme hat, wie Flicker oder sowas oder Blink, kann man dann auch nochmal sagen, okay, ich möchte halt, die Karte ist mir zu eng. Also ich plädiere gerade dafür, dass man sich alle Karten dann nochmal anschaut und dann kann man nämlich mit dem feinen Sieb nochmal die Nuggets rausholen. Das wäre jetzt im Fall bei den Eichhörnchen, hätte man wahrscheinlich zuallererst bei diesen 150 Karten, ich weiß nicht, ob das 1-2 hypothetische Eichhörnchen überhaupt da noch drin wäre, aber es würde jetzt rausfliegen. Höchstwahrscheinlich. Außer es macht was
Tolles. Was anderes, was ich auch noch mache, falls Leute schon mal mit mir Karten gebaut haben, ich hau extrem viel erst einmal ins Sideboard, quasi wenn ich mir nicht sicher bin, bei solchen Deckbauseiten, also dass ich erstmal nicht evaluiere. Ich schaue, welche Key-Interaktionen möchte ich haben und dann kann ich nämlich nochmal re-evaluieren, was reinkommt. Und das Zweite ist, ich bin extrem penibel bei der Auswahl. Ich wirf alles und den Kitchen Sink raus. Also ich, bei mir sind teilweise Karten, wo Leute, die ist doch super stark und sonstiges. Ja, aber ich habe jetzt halt erstmal einen Plan und die Karte ist super. Aber wenn ich die Karte sehe, dann lenkt die mich bloß ab von anderen Karten, die auch noch erstmal rein müssen. Und das ist, wo dann eben EDH-Rack wieder reinkommt. So, oh, da, weil ich teilweise sogar das Offensichtliche rauswerf, um mich erstmal auf meine Ideen zu beschränken und dann wieder das rein. Und das ist, wo mir EDH-Track am meisten hilft, dann das, was mit rausgegangen ist, weil vielleicht brauche ich doch eine Leitung, die zu meiner Kloschüssel führt am Ende vom Tag. Und dann erinnert mich das halt wieder daran und so, oh, scheiße, vielleicht sollte ich dann das trotzdem reinpacken.
Ja, was vielleicht noch zwei ganz gute Heuristiken sind, die passen auch sehr gut zu dem, was ihr jetzt schon gesagt habt, insbesondere zu diesem Best-Case-Szenario und Worst-Case-Szenario, das sind die berühmten Win-More-Karten. Das sind auch oft Kandidaten, die man cutten kann und das sind insbesondere oft Karten, die, das war bei mir so, als ich frisch im Format war und ich sehe das oft, wenn Leute, die eben gerade erst angefangen haben, wenn ich deren Decks mir angucke, am Anfang ist man immer versucht, diese berühmten Win-More-Karten in das Deck reinzunehmen und da kann man, also wie würdet ihr die definieren? Das sind Karten, die, wenn dein Deck eh schon gut läuft, egal ob das ein Commander-zentriertes Deck ist oder nicht, sondern einfach du deinen Gameplan ohnehin bereits umsetzt und dann diese Karte legst, dann wird's viel krasser. Ja, also klassisch wäre vielleicht, es gibt jetzt ein paar Karten, die sind so gut, dass sie eben dann sich immer noch rechnen, aber zum Beispiel Panharmonicon, das ETB-Effekte verdoppelt oder Doubling Season, was Tokens verdoppelt, das sind klassische Karten, die erstmal, wenn sie ganz alleine liegen, die von sich aus keine Tokens machen und die machen von sich aus keine ETB-Effekte, aber sie geben dir halt literally doppelt so viel davon. Aber du brauchst erstmal andere Karten, die das machen. Und eine gute Möglichkeit, sich so ein bisschen vorzustellen, habe ich zu viele von diesen Karten ist, dass man sich für, bei den Karten fragt, ich stelle mir vor, es ist Late Game, es war gerade ein Board Wipe und ich habe nur 2-3 Karten auf der Hand und ich ziehe und vielleicht irgendwie ein Removal Piece und noch ein Land und ein Mana Rock oder was auch immer und ich ziehe ein Top Deck. Wäre ich dann froh, wenn es das Panamonicon wäre? Und in den meisten Fällen würde man sich wahrscheinlich sagen, ah, Panamonicon bringt mir jetzt nicht so wirklich was, sondern dann in so einer Situation willst du halt die Karte ziehen, die dir entweder Karten zieht, die dir entweder Tokens macht, die dir irgendwie dich zurück in Action bringt und dir die Optionen gibt und nicht einfach davon abhängig ist, dass du noch andere bessere Karten hast. Und man kann ein paar von diesen Winmore-Karten haben, aber so mein Benchmark, das ich immer versuche einzuhalten, ist so 2-3 und das ist dann schon pushing it so. Also viel mehr als 3 Win-More-Karten spiele ich ungern in meinen Decks, weil die machen schon Bock und das ist so ein bisschen der Spice of Life und das ist das, was oft auch die richtig epischen Commander-Momente schafft. Aber man sollte halt nicht am Ende eine Hand haben mit Panamonicon, Doubling Season und irgendwie 3 anderen Enchantments, die alle nochmal irgendwas verdoppeln und aber nichts, was man eigentlich verdoppeln kann.
Ja, das ist immer so eine Sache. Also, Maurice würde jetzt wieder schimpfen, weil er weiß ja, um meine Vorliebe wie ein einfacher Bauer ins Feld zu ziehen. Und natürlich kann man, die Winmore-Karten sind ja im Grunde, wenn man so ein super legendäres Artefakt in die Schlacht führt. Oder man halt sagt, okay, also 50 von meinen normalen Knüppelträgern, die kriegen auch jemanden tot, nehme ich halt 3x50 Knüppelträger mit und nicht den Stab des Kettenblitzes plus 5. Das ist alles hypothetisch natürlich, ihr werdet diese Karten nicht finden. Ich bin dann jemand, ich gehe dann eher sogar noch runter von deiner Zahl, zum Beispiel bei meinem Brian Stout Deck, also ist Sneak Attack ist eine Wincon, Sneak Attack bringt mir jetzt aber, wenn ich jetzt in diesem hypothetischen Szenario bin, wo ich nur eine Kreatur auf der Hand habe, ja, okay. Gibt natürlich, wie du gesagt hast, auch Karten, die machen einfach von alleine gute Sachen, aber dann würde ich eher noch auf Resilienzkarten gehen, dass man sich was zurückholen kann oder dass man, ja eigentlich, dass man sich was zurückholen kann. Ich benutze lieber Karten, die mir das, was ich schon hatte, zurückgeben und sei es dann vielleicht einfach nur, damit ich jemanden mit Goblins umrennen kann, als jetzt auf diesen Fall zu warten, wenn alle Gestirne in einer Reihe liegen und dann habe ich 10.000 Goblins statt 5.000, aber ich kann auch einfach 2x mit 5.000 Goblins angreifen.
Ja, ein großer Unterschied, den ich hier machen würde, Panamonicon muss nicht unbedingt eine Win-More-Karte sein. Es kann Teil von einem Deckplan sein, von einem nicht unbedingt Flicker-Control-Deck, aber ein Control-Deck, das sehr viel mit ETBs arbeitet und nicht dediziert Flicker ist, aber genug ETBs hat, um dann seine Value zu haben. Weil wenn
kommt
du
flickerst, mir bekannt vor, was du da sagst.
Nein, weil wenn du es flickerst, hast du ja eh bereits die Möglichkeiten, das immer und immer wieder zu abusen.
Ja.
Während halt ein Mulldrifter in einer Control Shell, wenn der dir 4 Karten zieht, zusätzlich dich zum Win bringt. In einem Flicker-Deck ist Panamonicon oft Win More.
Voll. Also ich meine, ich glaube, Win More-Karten hatte ich jetzt auch nicht so gemeint, dass sie nicht Teil des Gameplans sind, weil sie sind ja immer Teil des Gameplans. Die Frage ist eben nur, wie viel macht die Karte on its own, ganz allein von sich aus, und wie viel macht sie, wenn du andere Karten eben hast? Und
genau.
Sie ist ja trotzdem Teil deines Gameplans, aber du solltest eben gucken, dass du nicht in die Verlegenheit kommst, im Idealfall, dass dein Gameplan zu sehr auf diese Force-Multiplayer quasi basiert.
Richtig. Den stimme ich auch zu. Ich glaube aber, der Unterschied zwischen der Win-More-Karte ist halt wirklich, hey, was ist der Average Case in dem Fall? Und wir gehen jetzt wieder zum Chatterfang. Ich will einen Overrun-Effekt haben. Ich will meinen Entrace Forerunners haben. Das ist eine Karte, die macht alleine nichts. Die topdeckt nicht, ja. Aber sie gewinnt dir die Spiele, weil da hast du nämlich diese Upside. So, sie ist nicht Win-More, sie ist Win, wenn sie resolved. Während absolut. Halt oftmals Win-More-Karten, wie jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Cathar's Crusade in vielen Fällen und in vielen Decks sehe ich das, weil das ist eine Karte, die legt +1/+1 Karten für Kreaturen, die reinkommen. Erst muss ich Cathar's Crusade legen, dann noch Kreaturen dann genug Kreaturen haben, damit die gebufft werden, die auch noch angreifen können in der Runde.
Ja.
Nicht nur sowas wie Andre's Forerunner, es gibt mir ja sogar noch die Haste-Möglichkeit hinzu und mit Reanimation und über andere Wege dann zu arbeiten, wo die Karte kein Win More mehr ist.
Absolut, nee, ich stimme dir dazu. Der Punkt ist eben quasi, wenn man am Ende überlegt, ich muss jetzt cutten, ich muss von meinen 119 Karten in der engsten Auswahl wirklich auf die 100 kommen und dann halt merkt man, oh, ich habe aber 7 Overrun-Effekte drin, die ich alle cool finde, ja, dann ist vielleicht der Punkt, wo man sagt, so, okay, ich entscheide mich jetzt für einen oder vielleicht für zwei von denen, die wirklich die allerbesten sind. Und die beiden spiele ich und die anderen 5 cutte ich halt. Ja. Wir kommen so ein bisschen ans zeitliche Ende der heutigen Folge. Lasst uns doch noch ganz kurz und knackig über das Goldfischen beziehungsweise das Testen reden. Also wir haben jetzt eben geschafft, unsere Chatterfang-Liste steht, die 100 Karten sind ausgewählt. Wir wollen einfach mal gucken, funktioniert das gut, bevor wir damit eben bei der nächsten Playgroup auftauchen. Wie geht ihr da vor?
Ich spiele das hier an meinem Schreibtisch einfach, also ich Goldfisch halt klassisch so vor mich hin, ich spiele das an meinem Schreibtisch, guck, okay, wann habe ich das, wie läuft das mit dem Ziehen, dann stelle ich immer fest, ich habe viel zu wenig Draw, aber okay. Und das mache ich halt in einem ausreichenden Maß, ich habe jetzt keinen, mit dem ich einfach One-on-One spielen kann, aber ich bin da auch ehrlich gesagt relativ schmerzbefreit, auch früh einfach das Deck zusätzlich zu denen, die ich sowieso gern mag, einfach dann zu einem Magic Abend oder so mitzunehmen und sagen, hey, ich habe ein neues Deck, ich würde es gerne ausprobieren. Man muss sich ja auch nicht schämen, wenn man damit verliert, weil dann sieht man ja erstmal, vielleicht ist es auch viel geiler, als man denkt. Das kommt ja auch manchmal vor. Generell bin ich relativ schnell dann beim Playtest mit Freunden, aber ich bin jetzt auch nicht so mega kompetitiv, dass ich ständig mit sehr, sehr ehrgeizigen Fremden spiele.
Ja. Eine große Sache, wie ich halt herangehe, ist, ich, wo auch immer ich es baue, Moxfield, Architect hat alle solche Testfunktionen, die probiere ich dann aus 10, 20 Spiele, um zu wissen, ob mein Mana passt. Mhm. Nur um mein Mana passt. Nichts anderes, weil Spielstärke und sonstiges habe ich gemerkt, das kann man davon nicht rausbringen, weil es gibt immer Interaktionen und sonstiges. Ich möchte erst wissen, passt mein Mana in diesen 10 bis 20 Spielen, war jetzt hat ein paar dumme Ausreißer. Danach gehe ich halt wirklich zum Spiel und ich gerne nehme ich einfach auch Karten aus meinem Binder, aus meiner Sammlung, wo ich nicht weiß, wo ich vielleicht gar nicht mal auf dem Schirm gehabt habe. Ich nehme mal eine Karte, können wir vielleicht sogar eine Karte der inoffizielle Karte der Woche von mir. Die Wurmform sein. So, das war eine Karte, die habe ich random in meinen Ordner gehabt, nachdem wir Modern Horizons 2 Ding und ich habe mal gedacht, ach komm, nehme ich sie halt mit, habe sie zufällig reinkaut. Oh, das hat sich als einer der MVPs quasi neben Andres Forerunner rausgestellt, diese kleine Karte, die halt aus einer Kreatur für einen Mana eine 6-4 macht für Ende der Runde oder halt Overload, wie den Cyclonic Rift dein ganzes Board zu 6-4 macht.
Also das ich mach das auch
gut auf einmal.
Ich mache das auch ganz gerne, Freddy, dass ich so random Karten aus meiner Sammlung dann einfach mal drin teste, einfach mal ausprobiere. Das macht Spaß. Oft sieht man da ganz witzige Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt sieht, wenn man das Deck erstmal nur im luftleeren Raum in Cockatrice baut, in Scryfall baut. Das ist übrigens tatsächlich, da haben wir jetzt heute gar nicht drüber geredet, aber oft fange ich von Anfang an auch erstmal in meine Sammlung, gucke ich erstmal rein und ziehe so ein bisschen die Karten raus und lege die vor mich hin. Ich bin ein sehr, sehr haptischer Deckbauer und ich bin auch ein sehr, sehr haptischer Decktester. Ich finde diese Features cool, von denen du gerade geredet hast, auf Moxfield oder wo auch immer. Man kann sich ja auch irgendwie auf Cockatrice oder so oder auf Tabletop-Simulator das Deck eben digital ja bauen. Ich habe nur gerne die Decks tatsächlich in der Hand. Und was ich sehr gerne mache, ist, dass ich so ein bisschen so solitär spiele manchmal, wenn ich ein bisschen Decks neu teste, dass ich tatsächlich zwei Decks nehme, sie vor mich hinlege und diese Decks quasi simuliert gegeneinander spielen lasse. Also dann gibt mir das so ein bisschen nochmal was anderes als nur das reine Goldfischen, wo man eben wirklich nur das vor sich hinlegt und guckt, wie schnell ziehe ich die entsprechenden Karten, die ich ziehen will, wie zuverlässig kann ich meine Länder droppen und so weiter. Es gibt ein zusätzliches Simulierte, was passiert, wenn mein Gegner eben mein Graveyard exiliert oder irgendwie einen Removal reinschießt und so und wie gut kommt das Deck damit klar. Und oft gibt mir das auch schon sehr, sehr viele interessante Data Points sehr, sehr früh im Deckbau oder auch mal zwischendurch bei Decks, die es schon länger gibt, wenn ich Änderungen gemacht habe und das hilft dann auch.
Ja, da sind einfach wir zwei unterschiedlich, weil Erstens, ich verwende eigentlich diese Dinge, weil es True Randomizer sind und hier kommt halt der Wissenschaftler in mir durch manchmal oder der Pragmatiker. dass ich die Decks nicht gescheit mische. Oder so, dass ich dann Länder die Klumpen gut, noch vom letzten Mal enough. Und sonstiges. Und ich meine,
das passiert ja auch, wenn du echt mit Freunden spielst, meine ich.
Ja, klar, aber ich möchte trotzdem wissen, ob es in einem Environment, wo ein wahrer Randomizer da ist, ob es funktioniert, weil dann weiß ich nämlich, hey, das ist vielleicht, muss ich nicht auf das schieben, weil wenn ich nämlich nur nach denen gehe, Ich bin nämlich jemand, der gerne innerhalb von einem Spielabend auf einmal 8 Karten auswechselt. Weil die wurden gespielt, ich habe den Impact gesehen, bam, sofort raus. Wenn ich aber, brauche aber quasi die Sicherheit für Länder und sonstiges, um das zu wissen, durch quasi so ein bisschen diese Outside, war ein Randomizer, dass es eigentlich funktionieren sollte, damit ich nicht Länderkarte oder damit ich das nicht darauf schiebe, wenn es mal blöd läuft. Weil wir testen geht schneller. Also Goldfischen geht schneller als halt ein echtes Spiel von Magic. Und mit meiner, ich Methode, wo ich sehr schnell Karten austauschen, neue Dinge kommen hinzu, mein Deck ändert sich ständig, wäre das, glaube ich, ein bisschen problematisch, weil ansonsten würde ich anfangen, halt vielleicht ja, Ramp zu cutten, wenn sie es nicht braucht.
Ich mache das auch einfach, weil es mir Spaß macht. Also ich genieße das auch einfach. Also bei mir ist Magic auch einfach ein Hobby, das ich also auf diese Art und Weise einfach genieße. Ich mag das einfach, diese physischen Karten in der Hand zu halten und es ist jetzt so, dass man ja auch nicht immer Zeit hat, sich mit allen Leuten in echt zu treffen. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich so ein bisschen ans zeitliche Ende gekommen sind und lieber Jochen, es ist jetzt der Moment, wo mal wieder eine Karte der Woche hier auftaucht oder eine Karte des Jochens, könnte man sogar sagen.
Eine Karte der Joche. Das passt ganz gut, dass du vorhin schon mal Ferocious angesprochen hast. In eine meiner zurückliegenden Cards of the Weeks hat auch Ferocious, nämlich Stubborn Denial. Das ist ein Counterspell, der eben bei Ferocious besser wird. Um die geht es aber jetzt nicht, sondern es geht um Grün. Und die Shamanic Revelation. 3 beliebige und 2 Grün ist eine Sorcery und die sagt, du darfst eine Karte ziehen für jede Kreatur, die du kontrollierst. Und dann hat sie noch Ferocious. Du kriegst zusätzlich für jede Kreatur, die Stärke 4 oder mehr hat, 4 Leben. Und das ist eine klassische Karte, also wenn ich jetzt die evaluieren müsste bei meinem Deckkarten, dann würde ich immer sagen, okay, also offensichtlich packe ich sie in ein Kreaturendeck, dann zieht die mir einfach, also die zieht mir bei 5 Kreaturen, ist das schon perfekt für mich. Ist wahrscheinlich immer so, dass man mehr Karten damit zieht. Und dann gibt es halt noch den Fall, wenn ich jetzt ein Deck habe mit besonders großen Kreaturen, dann pumpe ich auch noch mein Leben hoch, was mich gegen verrückte Goblin-Angriffe und sowas schützt. Also es ist immer eine schöne Karte, finde ich. Ich mag auch das Artwork super gern. Ich mag den Temur-Flavor-Text. Und ich hatte noch nie, also es gibt Karten, die mag ich eigentlich gerne, aber mit denen hatte ich noch nie einen guten Moment in Magic. Ich glaube, ich habe Shamanic Revelation wirklich immer spielen können, wenn ich es auch auf der Hand hatte. Und ich hatte noch nie einen Moment, wo ich mir dachte, die Karte ist blöd, vielleicht bringt es die gar nicht. So, ich habe mich immer gefreut.
Ich finde, Shamanic Revelation ist ein cooles Beispiel auch für die heutige Folge, weil es ist so eine schöne Karte, die unterschiedliche Aspekte beinhaltet und in unterschiedliche Decks wiederum sich einfügt. Also es ist für Go White natürlich super, weil du ziehst eine Karte pro Kreatur, die du kontrollierst. Es ist aber auch für ein Deck mit einem Life-Gain-Theme dann nochmal super und für natürlich Wenn du ein Token-Deck hast mit Life-Gain-Theme, ist sie nochmal extra gut. Dann müssen die Sachen aber auch wieder 4 Power oder mehr haben. Also es ist eine spannende Karte, die sich sehr, sehr gut einfügt in diese Sachen. Ich finde sie für 5 Mana auch durchaus dezenten Card-Draw. Also die kann dir ja durchaus ein paar nette Sachen ziehen in den meisten Fällen. Es ist natürlich gleichzeitig auch ein Beispiel für eine dieser Karten, die ich jetzt nicht gerne nach dem Boardwipe topdecken würde, weil sie mir dann halt wiederum nicht so viel bringt. Also insgesamt versuche ich schon allgemein bei meinen Decks drauf zu achten, eher so den Unconditional Card Draw zu spielen oder zumindest ein gewisses Maß an Unconditional Card Draw in meinem Deck zu haben, zusätzlich zu dem, das dann mit meinem Commander synergiert oder dann mit meinem Tribe-Theme oder whatever irgendwie synergiert, weil eben genau das mir sonst passieren kann, dass ich zu viel eben auf diese eine Karte setze. Und wenn dann ich das super geile Go-Wide-Deck habe und alles synergiert mit Go-Wide und jemand legt irgendwie dieses Knochentotem, dass man keine Kreaturen spielen kann oder machen kann, wenn jemand mehr hat als ich, dann bin ich halt genatzt und dann wird auf einmal auch mein Card-Draw viel schlechter. Deswegen, ich mag die Karte, aber ich glaube, man sollte sich so ein bisschen auch den Downsides, glaube ich, bewusst sein von ihr.
Ja, Shamanic Revelation ist der BMW unter den grünen Card-Draw. Hört auf, darüber zu reden mit mir.
Haben wir wieder mal ein Freddy-Trauma entdeckt in dieser Folge?
Nein.
Es wurde Zeit. Es ist echt lang, viel zu lang her, dass wir das letzte Mal Freddy-Trauma da hier aufbereitet haben.
Nee, das ist einfach nur eine Karte, die in kein grünes Deck, das ich jemals gebaut habe, reinpasst. Weil es einfach einen kompletten Aspekt in grün beleuchtet, den ich so irrländig langweilig finde. Entweder, weil die grünen Go-White-Decks sind für mich einfach eines der langweiligsten Dinge in Magic zu spielen. Und da habe ich schon Decks, die ich weggeworfen habe, deswegen, wenn ich es versucht habe. Und wenn ich Go-Tall gehe, dann nehme ich meine Rishkas Expertise mit.
Das ist doch eine
schöne Karte.
Ein schöner kleiner Rant. Ein schöner kleiner Rant zum Abschluss. Es kommt natürlich auch noch, wie immer. Die erfahrenen Hörerinnen und Hörer wissen das schon, aber vielleicht seid ihr ganz neu. Hat euch jemand empfohlen, diese Folge? Möglicherweise habt ihr uns selber mal gefragt, hey, habt ihr mal eine Folge zum Deckbau? Wenn euch das jetzt was gebracht hat, die heutige Folge, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie habt ihr vielleicht ein bisschen was gelernt zu Deckbau, dann bleibt gerne uns erhalten als Hörerinnen und Hörer. Drückt unten, wenn ihr auf YouTube seid, abonnieren und das ganze Zeug, ihr wisst das ja. Und gerne dürft ihr uns übrigens auch Bewertungen dalassen auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Ihr dürft uns auch folgen auf Twitter, da sind wir @jochenweises, edh_kompass. Auf Instagram sind wir auch, auf TikTok kaum noch aktiv, aber das Archiv befindet sich da noch. Das findet ihr da unter jeweils @commanderkompass zusammengeschrieben. Und ansonsten kommt auf den Discord-Server, wenn ihr Lust habt mit Deckbaugeschichten. Den Link da findet ihr auch überall, wo ihr eigentlich Informationen zu unserem Podcast findet, unter anderem auch auf unserer Anchor-Seite. Und habt eine schöne Woche. Oder?
Servus.
Ich glaube,
und wenn euch jemand versucht, einen BMW einzutreten, dann könnt ihr zu mir kommen, damit ich den sagen kann, hört auf, darüber zu reden. Ich habe uns übrigens jede BMW-Sponsorschaft in der Zukunft verwehrt. Ja, tut mir leid.
Ich war im letzten Stage mit den Gesprächen mit BMW und die platzen jetzt mal wieder wegen dir. So kann ich nicht arbeiten.
Habt einfach Spaß mit euren Decks. Wenn ihr was anders machen wollt, als das, was wir jetzt gesagt haben, macht es einfach. Probiert es aus. Das hindert wahrscheinlich euren Spaß nicht. Spielt viel Magic, das ist so das
Packt einfach noch mal 5, 6 Win-More-Karten in eure Decks rein und guckt, was passiert. Es könnte epic werden.
Ihr sagt, 26 Länder sind für mich genug in dieser Woche, spielt alle Spiele in dieser Woche mit 26 Ländern und dann kommt nächste Woche zurück und schreibt uns in die Kommentare, was passiert ist.
Tschüss. Und wie scheiße BMW ist. Servus.